Das Bekenntnis. Die Rechtfertigung der Gläubigen unter dem Alten Testament war in all diesen Hinsichten ein und dieselbe wie die Rechtfertigung der Gläubigen unter dem Neuen Testament. Westminster Bekenntnis, Kapitel 11, Abschnitt 6. Einleitung. Ein Mann, hochbetagt und lebensmüde, steht in der Ebene von Mamre und blickt in den Nachthimmel. Die Sterne über ihm sind zahllos und jeder einzelne scheint eine Verheißung zu flüstern, die ein Leben lang in seinem Herzen brannte und sich doch nie erfüllte. Sein Name ist Abraham, bald Abraham, und er hat alles verlassen, was einem Menschen Heimat gibt, um einem Gott zu folgen, dessen Stimme er gehört hat und dessen Gesicht er nie sah. Kein Kind, kein Erbe, kein sichtbarer Beweis. Und doch lesen wir, dass Abraham dem Herrn glaubte, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 2000 Jahre vor Golgatha, 400 Jahre, bevor Mose das Gesetz vom Sinai herabtrug, vor Stiftshütte und Tempel, vor Priestertum und Opferkult, vor Taufe und Abendmahl, vor Pfingsten und Apostelamt, ein Mensch, der allein durch den Glauben gerecht wurde vor Gott. Das ist eine der unerhörtesten Tatsachen der Heilsgeschichte, und doch ist sie für viele Christen eine stille Quelle der Verwirrung. Wie konnten Menschen gerechtfertigt werden, bevor Christus starb? Wie konnten sie Vergebung empfangen, bevor das Blut der Versöhnung floss? Wurden die Gläubigen des Alten Bundes vielleicht auf eine andere Weise gerettet als wir, durch Gesetzesgehorsam statt durch Gnade, durch Opfer statt durch Glauben, durch Zugehörigkeit zum Volk Israel statt durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi? Und hat das Alte Testament, wenn dem so wäre, überhaupt noch etwas zu den Christen von heute zu sagen? Die Antwort des Westminster-Bekenntnisses auf diese Fragen ist so kurz wie umwälzend. Ein einziger Satz, 29 Worte im englischen Original, und doch reichen sie aus, um ein Jahrtausend theologischer Verwirrung zu durchschlagen. Der sechste Abschnitt des 11. Kapitels ist der Schlussstein, der das Gewölbe der Rechtfertigungslehre zusammenhält. Die Väter haben in den 5 vorangehenden Abschnitten die freie Gnade der Rechtfertigung entfaltet, den Glauben als alleiniges Werkzeug, die vollständige Genugtuung Christi, den ewigen Ratschluss Gottes und die fortgesetzte Vergebung der Sünden der Gerechtfertigten. All dies, so sagen sie nun, gilt nicht erst seit Pfingsten. Es galt schon für Abraham. Es galt für Mose. Es galt für David und Jesaja und Jeremia. Es galt für jeden wahren Gläubigen unter dem Alten Bund und es gilt für jeden wahren Gläubigen unter dem Neuen. Es gibt nicht zwei Wege zum Heil, nicht zwei Evangelien, nicht zwei Arten von Gnade. Es gibt einen Hirten und eine Herde, einen Mittler und ein Volk, einen Glauben und eine Rechtfertigung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Frage, die dieser Abschnitt beantwortet, war den Westminster-Vätern nicht von akademischem Interesse. In ihrer Zeit erhoben sich Stimmen, die das Alte Testament zur Vorgeschichte des Evangeliums herabstuften, zu einer Zeit des Buchstabens ohne Geist, des Schattens ohne Licht, der Knechtschaft ohne Freiheit. Andere wiederum idealisierten das alte Israel und meinten, die Verheißungen des Landes und des Tempels gelten den leiblichen Nachkommen Abrahams noch heute. Gegen beide Verirrungen stellt das Bekenntnis die schlichte, schriftgemäße Wahrheit, die Rechtfertigung unter dem alten Bund war in jeder Hinsicht dieselbe wie unter dem neuen. Wer das begreift, liest die Bibel mit neuen Augen. Die Kluft zwischen Mose und Matthäus schließt sich. Das Band der Gnade, das sich durch beide Testamente zieht, wird sichtbar. Und der Glaube Abrahams wird zum Spiegel unseres eigenen Glaubens. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Paulus hat im Römerbrief, diesem Kathedralbau der christlichen Lehre, die Einheit der Rechtfertigung über die Zeiten hinweg mit einer Sorgfalt dargelegt, die jeden Einwand im Keim erstickt. Im 4. Kapitel führt er 2 Zeugen auf, deren Autorität für jeden frommen Juden unantastbar war, Abraham, den Vater des Volkes, und David, den königlichen Sänger Israels. Beide, so Paulus, wurden nicht durch Werke gerecht, sondern durch die Zurechnung der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Von Abraham heißt es, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das griechische Verbologist, das Luther mit zurechnen. Übersetzt, meint ein Buchen, ein Anrechnen auf ein fremdes Konto. Abraham brachte keinen Schatz mit, den er hätte einzahlen können. Er brachte leere Hände und ein Herz, das dem Unmöglichen vertraute. Und Gott buchte Gerechtigkeit auf sein Konto, nicht weil Abraham gerecht war, sondern weil Gott gerecht ist und den rechtfertigt, der an seine Verheißung glaubt. Paulus zieht aus dieser Tatsache eine Schlussfolgerung, deren Kühnheit seinen jüdischen Lesern den Atem verschlagen haben muss: Abraham wurde gerechtfertigt, bevor er beschnitten war. Die Beschneidung war nicht die Bedingung seiner Gerechtigkeit, sondern deren Siegel, das äußere Zeichen einer bereits geschenkten inneren Wirklichkeit. Daraus folgt, dass Abraham nicht nur der Vater des jüdischen Volkes ist, sondern der Vater aller, die glauben, der unbeschnittenen Heiden ebenso wie der beschnittenen Juden. Von David zitiert Paulus den 32. Psalm, und auch hier ist der Leitgedanke die Zurechnung ohne Werke, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Das hebräische Wort, das David für zurechnen verwendet, ist Chaschaf, eine Buchhaltermetapher wie das griechische Logizestei. David preist den Menschen selig, dem Gott nichts auf die Rechnung schreibt, dem er die Schuld nicht anrechnet. Er preist ihn nicht für seine Gesetzestreue, seinen Opfereifer, seine moralische Tadellosigkeit. Er preist ihn für das, was Gott nicht tat, Gott rechnete die Schuld nicht zu. Das ist Rechtfertigung in ihrer negativen Gestalt, die Vergebung der Sünden, und David, der unter dem Gesetz lebte, der die Stiftshütte kannte und die Opferordnung, erkannte, dass der Weg zum Frieden nicht über die eigenen Werke, sondern über die Gnade dessen führt, der die Schuld bedeckt und vergibt. Wenige Kapitel später, im Galaterbrief, treibt Paulus dieselbe Wahrheit auf die Spitze, indem er den Segen Abrahams mit dem Fluch des Gesetzes konfrontiert. So erkennt ihr ja, schreibt er, dass die, welche aus dem Glauben sind, Abrahams Kinder sind. Die Schrift aber hat vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, welche aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Beachte, wie Paulus das Wort gebraucht, das wir gewöhnlich dem Neuen Testament vorbehalten, das Evangelium. Abraham hörte das Evangelium. Nicht das Evangelium in seiner vollen neutestamentlichen Gestalt, mit Namen und Daten und Augenzeugenberichten von Kreuz und Auferstehung, aber das Evangelium in seinem unveränderlichen Kern. Dass Gott den Sünder aus Gnaden rechtfertigt und dass alle Völker in dem verheißenen Nachkommen Abrahams gesegnet werden sollen. Abraham glaubte dem Evangelium, das ihm gepredigt wurde, und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was später am Kreuz geschah, warf seinen Schatten voraus in die Seele Abrahams, und der Glaube, der den Schatten ergriff, ergriff die Wirklichkeit, die der Schatten ankündigte. Der Gegenstand des Glaubens war derselbe, Christus, nur die Deutlichkeit der Offenbarung war eine andere. Der Hebräerbrief zieht diese Linie durch die ganze alttestamentliche Geschichte, von Abel bis zu den Propheten. Das 11. Kapitel ist eine Galerie von Männern und Frauen, die eines gemeinsam haben: sie lebten unter dem alten Bund, sie sahen die Verheißung von Ferne, und sie wurden durch den Glauben gerecht. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, durch den Glauben baute Noah die Arche, durch den Glauben gehorchte Abraham, durch den Glauben segnete Isaak, durch den Glauben segnete Jakob, durch den Glauben wurde Mose bewahrt. Der ständig wiederkehrende Grundton dieses Kapitels ist Pistis, der Glaube, und auf ihn, nicht auf die Werke, nicht auf die Abstammung, nicht auf den Besitz der Verheißungen, gründet der Verfasser die Rechtfertigung aller alttestamentlichen Heiligen. Und dann, als wolle er jeden Zweifel beseitigen, fügt er hinzu: diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und haben doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Der letzte Satz ist von großer Tragweite. Die alttestamentlichen Gläubigen wurden gerechtfertigt durch denselben Glauben, der auch uns rechtfertigt. Sie empfingen dasselbe Zeugnis des Geistes, das auch uns die Gotteskindschaft versichert. Aber sie warteten noch auf die Erfüllung der Verheißung, die wir im Rückblick als geschehene Geschichte erkennen. Sie schauten voraus, wir schauen zurück. Sie harrten auf den kommenden Christus, wir ruhen auf dem Gekommenen. Aber ihr Glaube und unser Glaube greifen denselben Christus, ihr Vertrauen und unser Vertrauen ruhen auf demselben Blut, ihre Rechtfertigung und unsere Rechtfertigung haben denselben Grund und dasselbe Mittel und dieselbe Frucht. Sie wurden nicht ohne uns vollendet, denn wir gehören mit ihnen zu dem einen Leib, dessen Haupt Christus ist, zu der einen Stadt, deren Baumeister Gott ist, zu der einen Schar, die aus allen Zeiten und Zungen gesammelt wird und deren Kleider gewaschen sind im Blut des Lammes. Der Prophet Habakuk, dessen Worte Paulus im Römerbrief und im Galaterbrief als den alttestamentlichen Beleg für die Rechtfertigung aus Glauben anführt, fasst das Geheimnis in einen einzigen, lapidaren Satz: Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das hebräische Wort Emuna, das hiermit Glaube übersetzt wird, meint Festigkeit, Treue, Verlässlichkeit. Es ist der Glaube, der sich an etwas außerhalb seiner selbst klammert, an die Treue Gottes, die nicht wankt, auch wenn die Feigenbäume nicht blühen und die Ernte ausbleibt. Habakuk lebte in einer Zeit des Gerichts und die Frage, die ihn umtrieb, war dieselbe, die jeden angefochtenen Christen umtreibt: Wie kann ich vor einem heiligen Gott bestehen, wenn alles um mich herum und in mir selbst von Sünde durchdrungen ist? Die Antwort, die Gott ihm gab, ist die Antwort des Evangeliums, nicht durch eigene Leistung, sondern durch Glauben. Nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, worauf ich vertraue. Der Gerechte wird leben, aber er wird leben durch Glauben, nicht durch Werke, und dieser Grundsatz galt unter dem alten Bund nicht weniger als unter dem neuen. Die Apostelgeschichte bewahrt einen Augenblick von entscheidender kirchengeschichtlicher Bedeutung, der die Einheit der Rechtfertigung unter beiden Testamenten gleichsam nebenbei bezeugt. Auf dem Apostelkonzil in Jerusalem, als die Frage auf dem Tisch lag, ob die Heidenchristen beschnitten werden und das Gesetz Moses halten müssten, um gerettet zu werden, stand Petrus auf und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch erwählt hat, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat ihnen Zeugnis gegeben und ihnen den Heiligen Geist geschenkt, gleich wie uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Was versucht ihr denn nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, gleicherweise wie auch sie. Das Entscheidende an diesen Worten ist die Umkehrung des Erwarteten. Petrus sagt nicht, die Heiden werden gerettet, obwohl sie das Gesetz nicht halten, wie wir es taten. Er sagt, wir, die Juden, werden gerettet, wie die Heiden gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus, und das Gesetz war ein Joch, das schon unsere Väter nicht tragen konnten. Die Rettung der Heiden ist nicht die Ausnahme von der Regel, sie ist die Regel. Die Rettung durch Gnade allein, durch Glauben allein, war immer der einzige Weg, schon unter Mose, schon unter Abraham, schon unter Abel. Nur dass die Väter unter einem Schleier lebten, der in Christus abgetan ist und den Petrus mit einem Satz zerreißt, der die ganze Heilsgeschichte in ein einziges Licht taucht, durch die Gnade des Herrn Jesus. Was die Westminster-Väter meinten. Der sechste Abschnitt des 11. Kapitels ist der kürzeste des ganzen Bekenntnisses, und doch ist er nichts weniger als eine Kampfansage an mehrere theologische Fronten zugleich. Seine Kürze verdankt er nicht einer geringeren Bedeutung, sondern der Tatsache, dass er das in den vorangehenden 5 Abschnitten Gesagte voraussetzt und nur auf eine bestimmte Frage anwendet: War die Rechtfertigung unter dem Alten Testament eine andere als unter dem Neuen? Die erste Front, gegen die der Abschnitt sich richtet, ist die Lehre, dass die alttestamentlichen Gläubigen durch den Gehorsam gegen das mosaische Gesetz gerechtfertigt wurden. Diese Ansicht war nicht nur unter den zeitgenössischen Juden verbreitet, gegen die Paulus seine Briefe schrieb, sie hatte auch im christlichen Raum Anhänger gefunden. Manche lehrten, das Gesetz sei der alttestamentliche Heilsweg gewesen, ein Weg, der sich als ungangbar erwies, so dass Gott in Christus einen neuen, gnädigeren Weg eröffnete. Diese Vorstellung, so einleuchtend sie auf den ersten Blick scheinen mag, zerschneidet die Einheit der Schrift und macht aus dem Alten Testament ein Dokument des Scheiterns und aus dem Neuen Testament einen Plan B. Das Bekenntnis stellt dem entgegen, dass die Rechtfertigung niemals auf dem Gesetz beruhte, weder vor noch nach Sinai. Schon Abraham wurde gerechtfertigt, bevor das Gesetz gegeben war, und David, der unter dem Gesetz lebte, wusste, dass die Seligkeit dem gilt, dem Gott die Sünden nicht zurechnet, und nicht dem, der das Gesetz vollkommen hält. Die zweite Front ist subtiler, aber nicht weniger gefährlich. Es handelt sich um die Lehre, dass die alttestamentlichen Gläubigen zwar durch den Glauben gerechtfertigt wurden, aber durch einen Glauben, der sich auf einen unbestimmten, noch nicht offenbarten Erlöser richtete, und dass ihre Rechtfertigung daher eine vorläufige, unvollkommene war. Eine Art Zwischenzustand, der durch das Kommen Christi erst seine endgültige Geltung erlangte. Das Bekenntnis besteht auf dem Gegenteil, die Rechtfertigung der alttestamentlichen Gläubigen war ihrem Wesen nach vollständig, endgültig und unwiderruflich. Ihr Glaube ergriff denselben Christus, auf den auch wir vertrauen, nur dass sie ihn in Verheißungen und Vorbildern erkannten, während wir ihn in der erfüllten Geschichte kennen. Das Opfer des Lammes, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet ist, war für sie so wirksam wie für uns. Sie wurden nicht vorläufig gerechtfertigt, um später endgültig bestätigt zu werden, sie traten in dem Augenblick, da sie glaubten, in denselben Stand der vollkommenen Annahme vor Gott, in den auch wir treten, wenn wir glauben. Die dritte Front schließlich ist die Lehre von einem besonderen Heilsweg für das irdische Volk Israel, sei es in der Vergangenheit durch die Beschneidung und die Zugehörigkeit zum Bundesvolk, sei es in der Zukunft durch eine Wiederherstellung des Davidischen Reiches, die an Christus vorbeiführt. Das Bekenntnis besteht darauf, dass es niemals einen anderen Weg zum Heil gab als den Glauben an den verheißenen Erlöser. Die Beschneidung rettete nicht, sie versiegelte die Gerechtigkeit, die durch den Glauben empfangen wurde. Die Zugehörigkeit zum Volk Israel rettete nicht, sie brachte Vorrechte mit sich, aber diese Vorrechte waren äußerlich und konnten das innere Bedürfnis nach Vergebung und Gerechtigkeit nicht stillen. Johannes der Täufer hatte es den Pharisäern schon ins Gesicht gesagt, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Die leibliche Abstammung ist nichts, der Glaube ist alles. Die Westminster-Väter hatten bei der Abfassung dieses Abschnitts auch eine konfessionelle Auseinandersetzung im Blick, die mit ihren Worten in all diesen Hinsichten präzise markiert wird. Im Konzil von Trient hatte Rom die Lehre verurteilt, dass die Gerechtigkeit Christi den Gläubigen zugerechnet werde. Stattdessen lehrte Trient die Eingießung der Gnade, die den Menschen innerlich gerecht macht und zu einem fortschreitenden Prozess der Rechtfertigung führt. In diesem System hatten die alttestamentlichen Gläubigen keinen unmittelbaren Zugang zur himmlischen Herrlichkeit. Sie mussten im sogenannten Limbus Patrum, im Vorhof der Väter, auf die Eröffnung des Himmels durch Christi Höllenfahrt warten. Die Vorstellung, dass Abraham und David im Frieden mit Gott lebten und starben und sogleich in seine Gegenwart aufgenommen wurden, war Rom fremd. Das Bekenntnis widerspricht dem nicht ausdrücklich, aber sein Beharren darauf, dass die Rechtfertigung der alttestamentlichen Gläubigen in allen Hinsichten dieselbe war wie die unsere, schließt die römische Vorstellung eines minderen Heilstandes vor dem Kommen Christi stillschweigend aus. Die Worte in all diesen Hinsichten verweisen zurück auf die vorangehenden 5 Abschnitte und sind der hermeneutische Schlüssel des 6. Der alttestamentliche Gläubige wurde frei und umsonst gerechtfertigt, nicht durch Eingießung der Gerechtigkeit, sondern durch Vergebung der Sünden und Zurechnung der Gerechtigkeit Christi, genau wie wir. Sein Glaube war das alleinige Werkzeug der Rechtfertigung, und dieser Glaube war nicht tot, sondern durch die Liebe tätig, genau wie bei uns. Seine Rechtfertigung beruhte auf dem vollständigen Gehorsam und der vollständigen Genugtuung Christi, obwohl diese zeitlich noch in der Zukunft lagen, genau wie bei uns, nur dass wir auf das geschehene Werk zurückblicken. Seine Rechtfertigung war von Ewigkeit her im Ratschluss Gottes beschlossen und wurde ihm durch den Geist in der Zeit zugeeignet, genau wie bei uns. Und Gott fuhr fort, ihm seine Sünden zu vergeben und ihn nach begangener Sünde durch Buße und Bekenntnis wiederherzustellen, genau wie bei uns. Es gibt keine Hinsicht, in der sich der Stand des alttestamentlichen Gläubigen vor Gott von dem unseren unterscheidet. Der Unterschied liegt nicht im Wesen der Rechtfertigung, sondern in der Deutlichkeit ihrer Offenbarung, nicht im Gegenstand des Glaubens, sondern in der Klarheit seiner Erkenntnis. Theologische Tiefe. Die Lehre von der Einheit der Rechtfertigung in beiden Testamenten ist kein Nebenschauplatz der reformierten Theologie. Sie ist das Fundament, auf dem die gesamte Bundestheologie ruht, und ihre Entfaltung gehört zu den bedeutendsten Beiträgen der Schweizer Reformation zur christlichen Dogmengeschichte. Heinrich Bullinger darf als der eigentliche Vater der reformierten Bundestheologie gelten. In seinem 1534 erschienenen Werk »Von dem Einigen und Ewigen Testament oder Bund Gottes« legte er dar, was kein Theologe vor ihm mit vergleichbarer Klarheit formuliert hatte: Der Bund Gottes mit den Menschen ist von Anfang an ein Gnadenbund, geschlossen vor Grundlegung der Welt zwischen Vater und Sohn, kundgetan in der Verheißung des Nachkommens der Frau nach dem Sündenfall, erneuert mit Abraham und bestätigt in Christus. Dieser Bund ist einer, und die Bedingungen, unter denen der Mensch in ihn eintritt, sind in allen Zeiten dieselben, Busse und Glaube. Der alte Bund, so Bullinger, ist nicht verschieden vom neuen in der Substanz, sondern nur in den Umständen. In der Substanz ist es derselbe Christus, derselbe Glaube, dieselbe Vergebung der Sünden, dasselbe ewige Leben. In den Umständen aber unterscheiden sie sich, weil jener durch Zeichen, Schatten und Verheißungen gelehrt wurde, dieser aber durch die erfüllte Sache selbst und durch ein klareres Licht des Geistes. Bullinger kämpfte an zwei Fronten zugleich. Gegen die Täufer, die das Alte Testament als überholt und für den Christen wertlos verwarfen, bestand er auf der Einheit des Bundes und der fortdauernden Geltung des alttestamentlichen Zeugnisses. Gegen die römische Lehre, die aus den unterschiedlichen Heilsordnungen der Testamente eine fortschreitende Entwicklung mit Christus als Höhepunkt, aber Mose und den Propheten als vorbereitenden, geringeren Stufen machte, bestand er auf der Substanzgleichheit der Gnade. Ein und derselbe Mittler, ein und dasselbe Blut, ein und derselbe Glaube, ein und dieselbe Rechtfertigung von Abel bis zum letzten Erwählten, der vor der Wiederkunft Christi zum Glauben kommt. Bullingers Bundestheologie wurde über den Heidelberger Katechismus und die Westminster Synode zum Gemeingut der reformierten Kirchen und prägt das Bekenntnis bis in die Formulierung unseres Abschnitts hinein. Johannes Calvin hat im zweiten Buch seiner Institutio die Verhältnisbestimmung der beiden Testamente mit einer Differenziertheit vorgenommen, die bis heute lehrreich ist. Calvin sah, dass die Schrift selbst von einem alten und einem neuen Bund spricht, und er fragte, worin besteht der Unterschied, wenn doch die Substanz der Gnade dieselbe ist? Seine Antwort, der Unterschied liegt nicht im Wesen des Heils, sondern in der Art und Weise seiner Darreichung. Calvin nannte 5 Unterscheidungsmerkmale. Erstens, das Alte Testament vergegenwärtigte das himmlische Erbe durch irdische Güter, das Land Kanaan als Bild des himmlischen Vaterlandes, während das Neue Testament die Gläubigen unmittelbar auf die ewigen Güter richtet. Zweitens, das Alte Testament bot die Wahrheit im Schatten von Zeremonien dar, das Neue Testament zeigt Christus selbst, den Leib, den die Schatten bezeichneten. Drittens, das Alte Testament war Buchstabe, das heißt eine äußere Predigt des Gesetzes ohne die innere Wirksamkeit des Geistes, die erst im Neuen Bund in Fülle geschenkt wird, wobei Calvin betont, dass dies nur von den Verwerfungen der Verheißung durch das fleischliche Israel gilt, nicht von den Auserwählten, die auch unter dem Alten Bund den Geist empfingen. Viertens, das Alte Testament hatte etwas von Knechtschaft an sich, das Neue Testament ist das Testament der Freiheit und der Kindschaft. Fünftens, das Alte Testament war auf ein einziges Volk beschränkt, während das Neue Testament allen Völkern das Heil eröffnet. Aber Calvin bestand mit Nachdruck darauf, dass alle diese Unterschiede nur die Darreichungsform betreffen, nicht die Substanz. Die Väter des Alten Bundes hatten Anteil an demselben Erbe, schauten in den Schatten und Bildern denselben Christus, empfingen denselben Geist, waren Kinder Gottes und Erben der Verheißung. Calvin schrieb, der Bund aller Väter ist von dem Unstigen in der Substanz und der Sache selbst so wenig verschieden, dass er vielmehr ganz ein und derselbe ist, nur die Verwaltung ist verschieden. Das ist der theologische Grundsatz, aus dem das Bekenntnis seinen 6. Abschnitt zieht. Die Verwaltung der Gnade wechselte, die Gnade selbst blieb dieselbe. Die Zeremonien änderten sich, der Erlöser, den sie abbildeten, blieb derselbe. Der Grad der Erkenntnis nahm zu, der Gegenstand der Erkenntnis blieb derselbe. Gerhardus Voss, der große niederländisch-amerikanische Bibeltheologe, der am Princeton Theological Seminary lehrte, hat Calvins Ansatz aufgenommen und zu einer umfassenden biblischen Theologie ausgebaut. In seiner biblischen Theologie des Alten und Neuen Testaments zeigt Voss, dass die Rechtfertigung aus Glauben kein nebensätzliches Thema des Alten Testaments ist, sondern das Fundament, auf dem die gesamte Heilsgeschichte ruht. Er verfolgt den Faden von Genesis 15 bis Galater 3 und zeigt, dass Paulus das Alte Testament nicht umdeutet, sondern seinen tiefsten Sinn enthüllt. Der Glaube Abrahams war nicht ein bloßer Vorschatten des neutestamentlichen Glaubens, er war dessen Urbild und Messstab. Abraham glaubte an den Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ins Dasein ruft, und dieser Glaube an die schöpferische Macht Gottes war, so Voss, im Keim bereits Glaube an die Auferstehung und damit an den ganzen Christus. Voss wendet sich gegen jene Ausleger, die in der paulinischen Rechtfertigungslehre eine polemische Verzerrung des Judentums sehen. Paulus, Sovos, zwängte dem Alten Testament nichts auf, was nicht in ihm läge, er deckte auf, was immer schon sein Herzstück gewesen war, was aber unter den Trümmern einer pharisäischen Werkgerechtigkeit verschüttet worden war. Der Psalmist, der sang, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte, wusste um die freie Gnade Gottes, auch wenn er die Einzelheiten ihrer Verwirklichung auf Golgatha noch nicht kannte. Der Prophet Jesaja, der schrieb, kommt her und lasst uns miteinander rechten, wenn eure Sünden gleich blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden, predigte dasselbe Evangelium, das Paulus später in den Synagogen von Antiochia und Korinth entfaltete, nur in einer weniger ausdrücklichen, mehr bildhaften Sprache. Voss Schüler John Murray, der schottische Theologe, den wir bereits in früheren Abschnitten gehört haben, fügte einen Gesichtspunkt hinzu, der für die persönliche Heilsgewissheit von großem Wert ist. Murray betonte, dass die Rechtfertigung, von der Paulus spricht, eine endgültige, eschatologische Wirklichkeit ist. Das Urteil des jüngsten Gerichts wird im Augenblick der Rechtfertigung vorweggenommen. Der Gerechtfertigte weiß, wie das Urteil über ihn ausfallen wird, es ist bereits gefällt und es kann nicht revidiert werden. Dies nun, so Murray, war auch die Erfahrung der alttestamentlichen Gläubigen. David wusste, dass seine Sünde bedeckt war und pries den Menschen selig, der dieses Wissen hatte. Hiob wusste, dass sein Erlöser lebte und dass er am jüngsten Tag auf der Erde stehen würde. Abraham wusste, dass ihm Gerechtigkeit zugerechnet war, und diese Gerechtigkeit war keine geringere als die, die uns zugerechnet wird. Der Basler Reformator Johannes Ökolampadius, dessen Hebräerbriefkommentar wir bereits im vierten Abschnitt gehört haben, widmete dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs eine Auslegung, die das Herz unseres Abschnitts trifft. Er schreibt, der Heilige Geist habe es gefallen, in der Schrift das Vorbild eines einzigen Glaubens in vielen einzelnen Heiligen darzustellen, damit wir erkennen, dass es nicht viele Rechtfertigungen gibt, sondern eine einzige, und dass der Glaube Abrahams und der Glaube des geringsten Christen in der Substanz ein und derselbe sind. Ökolampadius warnt davor, die alttestamentlichen Gläubigen wie Kinder zu behandeln, die nur ein unklares, verschwommenes Bild der Wahrheit besaßen. Sie erkannten Christus im Opfer, sie umarmten ihn in der Verheißung, sie besaßen ihn im Geiste. Dass sie nicht seinen Namen aussprachen, wie wir es tun, macht ihren Glauben nicht geringer. Sie kannten den Sohn Gottes, noch ehe er Mensch wurde, und sie vertrauten ihm, noch ehe er das Werk der Erlösung vollbracht hatte. Ist ihr Glaube darum geringer als der Unstige? Ich sage, er war größer, denn sie glaubten, was noch nicht geschehen war, wir glauben, was geschehen ist. Der Glaube, der auf das Unsichtbare vertraut, ist der stärkste Glaube. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lerne das Alte Testament mit neuen Augen zu lesen. Für viele Christen ist das Alte Testament ein fremdes, schwer zugängliches Buch, eine weite Landschaft mit wenigen vertrauten Wegmarken, die man durchquert, um zu den vertrauten Gefilden des Neuen Testaments zu gelangen. Man liest die Psalmen wegen ihrer Poesie, die Sprüche wegen ihrer Lebensweisheit und vielleicht noch die ersten Kapitel der Genesis wegen der Schöpfungsgeschichte, aber bei den langen Gesetzen des dritten Mosebuches, den Stammbäumen der Chronik und den Gerichtsworten der kleinen Propheten gibt man auf. Der sechste Abschnitt des 11. Kapitels zeigt dir, was dir entgeht, in diesen Schriften begegnet dir derselbe Christus, dem du im Neuen Testament begegnest. Die Stiftshütte predigt das Evangelium in Holz und Gold und Purpur. Das Passahlamm weist auf das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Die Psalmen sind die Gebete von Menschen, die durch denselben Glauben gerechtfertigt wurden wie du, die mit denselben Anfechtungen kämpften, denselben Trost empfingen und dasselbe Ziel vor Augen hatten. Wenn du das Alte Testament liest, lies es als ein Buch von Christen, die vor Christus lebten, von Brüdern und Schwestern, deren Glaube in mancher Hinsicht größer war als der deine, weil sie glaubten, ohne die Erfüllung zu sehen. Du wirst feststellen, dass die scheinbar trockenen Stellen von Blut sprechen und die scheinbar fernen Geschichten deine eigenen sind. Zweitens, lass dich von Abrahams Glauben beschämen und ermutigen. Abraham glaubte Gott, als alles, was er sah, der Verheißung widersprach. Sein Leib war erstorben, Sarahs Schoß war unfruchtbar, die Jahre verstrichen, und das Kind blieb aus. Und doch hielt er an der Verheißung fest, weil er den Verheißenden für treu erachtete. Paulus sagt, Abraham habe geglaubt, dass Gott die Toten lebendig macht und dass nichts Einde ins Dasein ruft. Das ist der Glaube, der rechtfertigt, nicht ein allgemeines Fürwahrhalten religiöser Tatsachen, sondern ein Vertrauen auf den Gott, der aus dem Nichts schafft und aus dem Tod Leben weckt. Dieser Glaube wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Frage dich, glaube ich so? Vertraue ich dem Gott, der die Toten auferweckt, oder vertraue ich auf meine eigene Kraft, meine eigene Weisheit, meine eigene Frömmigkeit? Wenn Abraham durch diesen Glauben gerechtfertigt wurde und du durch diesen Glauben gerechtfertigt wirst, dann bist du ein Kind Abrahams, auch wenn kein Tropfen jüdischen Blutes in deinen Adern fließt. Der Glaube, nicht die Abstammung, macht dich zu seinem Erben. Deine Ahnengalerie reicht zurück bis ins zweite Jahrtausend vor Christus und unter deinen Vorfahren sind Abel und Henoch, Noah und Abraham, Mose und David, Jesaja und Jeremia. Sie alle warteten auf den Tag, den du im Rückblick kennst, sie alle vertrauten dem Erlöser, den du beim Namen nennen kannst. Du stehst in einer Wolke von Zeugen, die dich umgibt und dir zuruft, der Glaube, den du hast, ist unser Glaube, der Christus, auf den du hoffst, ist unser Christus, die Rechtfertigung, die du empfangen hast, haben auch wir empfangen. Drittens, widerstehe jeder Lehre, die einen doppelten Heilsweg behauptet. Der sechste Abschnitt des Bekenntnisses ist nicht nur ein Schlüssel zum rechten Verständnis der Schrift, sondern auch eine Waffe gegen einen Irrtum, der in jeder Generation neu auftaucht. Es gibt heute Lehrer, die behaupten, die Juden hätten einen eigenen Bund mit Gott, der nicht über Jesus Christus führe, und würden auf einem besonderen Weg, unabhängig vom Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, gerettet. Das ist eine Lehre, die das Evangelium preisgibt, denn sie leugnet, was Petrus auf dem Apostelkonzil bekannte, dass wir, die Juden, gerettet werden wie die Heiden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden sollen, weder für Juden noch für Griechen, weder für Menschen des 21. noch für Menschen des 1. Jahrhunderts. Abraham wurde durch den Glauben an den verheißenen Erlöser gerechtfertigt. Wer heute als Jude nach dem Heil fragt, wird auf denselben Weg gewiesen wie sein Vater Abraham, auf den Glauben an Jesus Christus, den Nachkommen Abrahams, in dem alle Völker gesegnet werden. Die Treue zu Israel besteht nicht darin, einen evangeliumslosen Heilsweg für Israel zu erfinden, sondern darin, Israel das Evangelium zu bezeugen, das seinem Vater Abraham schon verkündigt wurde. Viertens, suche die Einheit der Gemeinde über die Zeiten hinweg. Der sechste Abschnitt lehrt dich, über den eigenen Kirchturm hinaus und über die eigene Generation hinaus zu blicken. Du gehörst nicht nur zu der kleinen Schar, die sich am Sonntagmorgen in deiner Gemeinde versammelt. Du gehörst zur Gemeinschaft der Heiligen aller Zeiten. Wenn du das Abendmahl feierst, sitzt du mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch. Wenn du die Psalmen singst, singst du mit David, Asaf und den Söhnen Korachs. Wenn du um der Gerechtigkeit willen leidest, leidest du mit den Propheten, die vor dir waren. Diese Gemeinschaft über die Zeitalter hinweg ist kein frommes Gefühl, sie ist eine Realität, gegründet auf die Einheit des Glaubens und der Rechtfertigung. Deine Rechtfertigung unterscheidet sich in nichts von der Rechtfertigung Abrahams, also ist Abraham dein Bruder. Deine Vergebung wurde von Gott um desselben Blutes willen gewährt, um dessentwillen Mose Vergebung fand, also ist Mose dein Bruder. In Christus sind die Grenzen der Zeit aufgehoben. Die Wolke der Zeugen, von der Hebräerbrief spricht, ist nicht nur eine Galerie zum Anschauen, sondern eine Familie, zu der du gehörst. Lebe in diesem Bewusstsein. Es wird deinen Glauben weiten, deine Liebe vertiefen und deine Hoffnung auf die Stadt stärken, deren Baumeister Gott ist und in der alle Söhne und Töchter Abrahams, von Abel bis zum letzten Erwählten, gemeinsam das Lamm anbeten werden. Fünftens, gewinne Geduld mit den fortschreitenden Erkenntnissen im eigenen Glaubensleben. Wenn die alttestamentlichen Gläubigen mit weniger Licht denselben Glauben hatten wie du, dann ist die Größe deines Glaubens nicht an der Menge deiner Erkenntnis zu messen. Abraham wusste nicht, was du weißt. Er kannte den Namen Jesus nicht, er wusste nichts von Bethlehem und Nazareth, von Golgatha und dem leeren Grab, die Lehre von der Dreieinigkeit, wie sie in Nikäa formuliert wurde, war ihm unbekannt. Und doch war sein Glaube echt, sein Vertrauen ungeteilt, seine Rechtfertigung vollkommen. Daraus folgt etwas für den Umgang mit anderen Christen, deren Erkenntnis geringer ist als die deine, und für den Umgang mit dir selbst in den Zeiten geistlicher Dürre, wenn du meinst, nicht zu wissen und nicht zu fühlen. Der Glaube, der rechtfertigt, hängt nicht am Umfang deiner theologischen Bibliothek. Er hängt nicht daran, ob du die Unterscheidung zwischen forensischer Rechtfertigung und effektiver Heiligung fehlerfrei darlegen kannst. Er hängt daran, ob du mit Abraham dem Gott vertraust, der die Toten lebendig macht, und ob du mit David rufst, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ein Kind, das noch nicht einmal den Katechismus auswendig kann, das aber auf den Namen Jesu getauft ist und sein Vertrauen auf ihn setzt, hat denselben rechtfertigenden Glauben wie der gelehrteste Theologe. Und ein Sterbender, dessen Gedanken sich verwirren und der keine Predigt mehr zusammenbringt, dem aber das Wort Jesus auf den Lippen liegt und im selben Glauben stirbt, in dem Abraham lebte. Sechstens, lasse die Einheit der Rechtfertigung zum Grund deiner Freude an der ganzen Heiligen Schrift werden. Es gibt kaum einen Gedanken, der die Bibel so sehr als Einheit erschließt wie der Gedanke, dass von 1. Mose bis zur Offenbarung ein einziges Evangelium gepredigt wird. Die Schlange, die am Pfahl erhöht wird, das Blut des Passahlammes an den Türpfosten, der Fels, der in der Wüste Wasser gibt, das Brot, das vom Himmel regnet, der Hohepriester, der einmal im Jahr hinter den Vorhang tritt, und all diese Bilder, die dem modernen Leser fremd und altertümlich vorkommen, werden lebendig, sobald du erkennst, dass sie dasselbe sagen wie die Briefe des Paulus, nur in einer anderen Sprache. Das Alte Testament ist das Bilderbuch der Rechtfertigung, das Neue Testament ist ihr Lehrbuch. Beide gehören zusammen, und keines kann ohne das andere vollständig verstanden werden. Wer nur das Neue Testament liest, weiß, was geschehen ist, aber nicht, wie lange die Welt darauf gewartet hat. Wer nur das Alte Testament liest, sieht die Schatten, aber nicht den Leib, der sie wirft. Die Einheit der Rechtfertigung durch die Zeiten hindurch ist der goldene Faden, der die Schrift zu einem einzigen Gewand zusammenwebt. Halte diesen Faden fest, und die ganze Bibel wird dir zu einem einzigen Buch von der einen Gnade Gottes in Jesus Christus, die den Sündern von Anbeginn an gepredigt und geglaubt wurde und die gepredigt und geglaubt werden wird, bis der letzte der Erwählten heimgebracht ist. Gebet. Herr, unser Gott, der du dich nicht unbezänkt gelassen hast von Anbeginn der Welt, wir preisen dich für die Einheit deines Ratschlusses und die Beständigkeit deiner Gnade. Du hast vor Grundlegung der Welt beschlossen, ein Volk aus allen Zeiten und Zungen zu erretten, und du hast es errettet durch ein einziges Opfer, ein einziges Blut, einen einzigen Namen. Wir danken dir, dass wir das Ende dessen schauen dürfen, worauf die Väter gehofft haben, und dass wir mit ihnen in einer Gemeinschaft stehen, die der Tod nicht scheiden kann. Lass uns die Wolke der Zeugen, von der dein Wort spricht, nicht nur mit Staunen betrachten, sondern ihnen nachfolgen in dem Glauben, der die Welt überwindet. Gib uns den Glauben Abrahams, der dem Unmöglichen vertraute, weil du es verheißen hattest. Gib uns den Glauben Davids, der deine Vergebung pries, als die Last seiner Sünde auf ihm lag. Gib uns den Glauben der Propheten, die den Tag Christi von Ferne sahen und sich seiner freuten, obwohl sie ihn nicht erlebten. Bewahre deine Kirche vor der Torheit, das Alte Testament als veraltet beiseite zu legen und sich des Reichtums zu berauben, den du in ihm niedergelegt hast. Lehre uns, die Schriften des Alten Bundes mit den Augen des Neuen zu lesen und in jedem Schatten den Leib Christi zu erkennen. Lass das Evangelium von der Gerechtigkeit, die vor dir gilt, und so vertraut und teuer werden, wie es Abraham und David vertraut und teuer war. Und wenn unsere Stunde kommt, dieses Leben zu verlassen, so nimm uns auf in die Stadt, deren Baumeister du bist, in der Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen und in der die Erlösten aus allen Zeiten und Zungen das Lamm anbeten, das geschlachtet ist und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.